Ja, wir haben heute Familienpredigt. Und im Rahmen der Familienpredigt möchte ich beginnen, dass wir das Leben Josefs betrachten. Und zwar in mehreren Predigten. Heute ist die Einleitungspredigt, kann man sagen, die Einführung, wo wir im ersten Teil einfach auf Gottes Wort hören werden. Also ich möchte einfach das Wort für sich sprechen lassen und einige Ausschnitte aus der Bibel vorlesen, dass wir die Geschichte alle präsenter haben. Es wird nicht komplett alles sein, aber einige wichtige Teile aus dem Leben Josefs. Und dann werden wir noch im Rahmen der Einleitung zwei Punkte betrachten und uns darüber etwas Gedanken machen. Josef finden wir im ersten Buch Mose. Ihr dürft, wenn ihr wollt, mit aufschlagen, das erste Buch Mose, Kapitel 37. Und ihr wisst, dass Josef einer der Söhne Jakobs war. Ihr wisst um die 12 Stämme Israels, um die 12 Söhne Jakobs. Und Josef war eben einer von ihnen. Und von ihm wird uns berichtet eben in 1. Mose 37, wo es erstmal um seine Jugend geht. 1. Mose 37, Abvers 1. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen, und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Ja, das in Bezug auf seine Jugend. Wir sehen, dass er schon in diesem Alter eben diese Offenbarungen von Gott bekommen hatte. Diese Träume, über die wir ja wissen, dass sie sich bewahrheitet haben. Wir sehen auch hier in seiner Jugend eben schon seine Beziehung zu Gott, die wir da ableiten können. Nun, diese Situation, die spitzt sich zu, und wir lesen weiter ab Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Kommt, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich, Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, der umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt, lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne, dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakan, Balsam und Ladanum, und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die medianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden, und ich, wo soll ich hin? Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, an den Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Ja, so geschah es, dass er verkauft wurde und nach Ägypten kam. Und wie es nun in Ägypten weiterging, lesen wir ab Kapitel 39, 1. Mose 39. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Ja, wir wissen, was jetzt geschah. Es kam die Versuchung durch die Frau Potiphas. In Vers 7 heißt es: Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Ja, was als nächstes geschah, sie beschuldigt ihn ungerechterweise, dass er sich doch an ihr vergangen hätte, und Potiphar glaubt ihr und er wird ins Gefängnis geworfen. Und im Gefängnis heißt es dann wie folgt ab Vers 21: Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand, und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Nun, im Gefängnis war es so, dass er auf zwei Hofbeamte des Pharaos stieß, die auch träumten, und er deutete ihre Träume richtig. Der eine wurde getötet und der andere durfte zurück zum Pharao. Und Josef sagte ihm noch: erinnere den Pharao an mich, ja, dass er hier freikommt, weil er unschuldig im Gefängnis ist. Aber er vergaß ihn. Und ab Kapitel 41 lesen wir nun, dass der Pharao träumte. Kapitel 41 ab Vers 1. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil, und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils, und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Ja, dann hat er einen weiteren Traum, von dem Josef dann sagt, dass es die gleiche Bedeutung ist. Er hat also diese beiden Träume. Dann lesen wir in Vers 9, ja, der Pharao möchte, dass ihm die Träume gedeutet werden, und der Mundschenk, der ja im Gefängnis gewesen war, bekommt das mit und sagt ab Vers 9: Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus der Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt, und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete: dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Ja, und nun deutet Josef die Träume des Pharao richtig, nämlich, dass es 7 gute, volle Jahre geben wird im Überfluss und danach werden 7 magere Jahre kommen und er empfiehlt, dass er in den 7 Jahren der Überfluss das ganze Getreide speichern soll und aufheben soll, aufbewahren soll für die mageren Jahre. Und dann lesen wir ab Vers 37, wie Josef erhöht wird. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinen Befehl soll mein ganzes Haus gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus: Beugt eure Knie! Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Ja, wir lesen dann auch, dass er eine Frau bekommt und 2 Söhne bekommt, nämlich Manasse und Ephraim. Und wie er dann eben anfängt, genau das zu tun, was er gesagt hatte, was getan werden muss, dass er nämlich durch das ganze Land Ägypten reist und dafür sorgt, dass alles, was im Überfluss von Gott gegeben wird an Ernte, dass er es einspeichert. Wir lesen dann, wie die Hungersnot auch in die umliegenden Länder kommt, nicht nur über Ägypten nach den 7 Jahren. Auch das Land Kanaan ist betroffen und auch seine Brüder, seine Familie im Land Kanaan leiden Mangel und haben nichts mehr zu essen. Und so reisen die Brüder Josefs ohne Benjamin nach Ägypten und kommen vor Josef. Und Josef erkennt sie. Sie aber erkennen ihn nicht, weil er eben ägyptisch gekleidet ist und nur über einen Dolmetscher mit ihnen redet. Und er stellt sie auf die Probe. Er fordert sie auf, auch nicht nochmal zu kommen ohne Benjamin. Sie sollen ihn mitbringen. Jakob will das nicht zulassen, dass Benjamin mitgeht. Aber die Hungersnot wird so schlimm, dass ihnen keine andere Wahl bleibt. Und so kommt auch Benjamin mit nach Ägypten und sie kommen vor Josef, werden wieder auf die Probe gestellt. Manche legen das dem Josef negativ aus, aber das werden wir in einer anderen Predigt im Detail betrachten. Wir lesen dann in Kapitel 45, wie Josef sich zu erkennen gibt. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das 2. Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ja, und so kommt es, dass die ganze Familie Jakobs nach Ägypten kommt, um eben dort zu überleben. Sie dürfen dort bleiben. Josef sorgt für sie. Er kümmert sich um sie, dass sie genug haben, ja, um eben überleben zu können. Und geschieht wirklich diese große Rettung, von der Josef gesprochen hat. Es erfüllen sich die Träume, die Josef gehabt hat. Es gibt ein freudiges Wiedersehen eben mit seinem Vater. Und Jakob, ja, wir springen jetzt etwas in Kapitel 48, segnet Jakob die Söhne Josefs. Wir schauen jetzt nicht den gesamten Segen Jakobs an, der auch sehr lesenswert ist, sondern nur diesen Abschnitt ab Vers 11. Und Israel sprach zu Josef, dass ich dein Angesicht noch sehen darf, darum hätte ich nicht zu bitten gewagt. Und nun siehe, hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien und warf sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Danach nahm Josef sie beide, Ephraim in seine Rechte, zur Linken Israels und Manasse in seine Linke, zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie Ephraim aufs Haupt, obwohl er der Jüngere war, seine Linke aber auf Manasses Haupt, indem er seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben, und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Dabei sprach Josef zu seinem Vater, »Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt.« Aber sein Vater weigerte sich und sprach, »Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden, und auch er soll groß sein, aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden, und sein Same wird eine Menge sein von Völkern sein. So segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse, so setzte er Ephraim dem Manasse voran. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Wir lesen dann eben wie Jakob stirbt ab Kapitel 49 ab Vers 29. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle auf dem Acker Machpela, Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo Abraham den Acker des Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron, dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaak begraben und seine Frau Rebekka, und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurden den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Wir lesen nun noch in Kapitel 50, ja, wie er seine Brüder geliebt hat, Kapitel 50, Abvers 15. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das ganze Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied. Auch die Kinder Machirs des Sohnes Manasses saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. So, das war jetzt einiges an Text, aber wir finden das ja auch in der Bibel, dass durchaus das Vorlesen einfach der Schrift einen wichtigen Stellenwert hat. Und deswegen wollte ich einfach in dieser einleitenden Predigt das Wort Gottes für sich sprechen lassen. Und wie gesagt, wir schauen in mehreren Predigten uns das Leben Josefs an. Heute eben der erste Teil, den ich insgesamt genannt habe: Gott war mit Josef. Und wir wollen uns im ersten Teil eben das anschauen: Gott war mit Josef, und dann die Frage stellen: Ist Gott auch mit dir? So, erstmal: Gott war mit Josef. Das ist euch sicher aufgefallen beim Lesen, dass es immer wieder wiederholt wird. Zum Beispiel 1. Mose 39, Vers 2: Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und in 1. Mose 39, 21: Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und in Vers 9: Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Ja, Gott war mit Josef, und wir sehen aber hier schon, wie Josef sich auch zu Gott hielt. Ja, wie es ihm wichtig war, nicht gegen Gott zu sündigen, sondern Gott treu zu sein. Wenn man das so liest, wie Gott mit Josef war, wie Gott auch mit anderen Heiligen war in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, kommt dann nicht der Wunsch auf, dass man sagt: Ja, ich wünschte, Gott wäre so mit mir, wie er mit Josef war. Gott wäre so mit mir, wie er mit David war. Gott wäre so mit mir, wie er mit Paulus war. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Findet ihr das schön, wenn Gott so mit euch wäre? Wenn ihr diese Sicherheit, diese Gewissheit hättet, ja, und vielleicht sogar so sagen könntet: Und Gott schenkt dir Gelingen in allem, ja, was ihr tut, oder Gott schenkt Gelingen in allem, was ihr tut. Gott war eben mit Josef, und ich denke, dass alle Heiligen, alle Gläubigen sowohl im Alten und im Neuen Testament ja für uns auch Vorbilder sind. Ja. Und das ist deswegen ein gutes Anliegen, ist ein gutes, ein erstrebenswertes Anliegen, dass wir uns wünschen, dass Gott so mit uns ist. Und die Frage ist ja erstmal, was ist die Voraussetzung dafür? Nun ist es so, wir haben im Alten Testament viele Verheißungen und wir haben hier eine Verheißung in Jesaja 7, Vers 14, die viel später geschrieben wurde, viel später dem Volk Israel gegeben wurde, nämlich die Verheißung, dass die Jungfrau gebären wird. Ja, und ich lese Kapitel 7, Vers 14 von Jesaja. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel, das heißt Gott mit uns. Ja, Gott mit uns. Deswegen hier ist die Verheißung, Gott wird mit uns sein, aber er war doch schon mit Josef. Und jetzt kommt die Verheißung, Gott wird mit uns sein. Was fehlt denn noch, wenn doch Josef so vorbildlich war, Gott mit ihm war, Gott auch mit David war, Gott mit Samuel war? Warum muss jetzt noch eben diese Jungfrau einen Sohn gebären und sozusagen Gott so zu uns kommen? Wir haben eine andere Wahrheit im Alten Testament, die sich auch durchzieht. Im Alten Testament finden wir immer wieder die schmerzliche Gegenwart und Auswirkung der Sünde. Wir sehen das sogar bei vorbildlichen Heiligen, wie zum Beispiel bei David, wie er fiel und sündigte. Es wird nicht von allen berichtet, zum Beispiel von Josef wird uns nicht berichtet, dass er so sündigte wie David. Vielmehr wird uns da berichtet, wo er in solch eine Situation kam, nämlich im Haus Potiphas, wie er treu war und wie er der Sünde nicht nachgab. Trotzdem war es so, dass das ganze Alte Testament uns aufzeigt, wir brauchen einen Erlöser. Und auch wenn es möglich ist, auch im Alten Testament ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ist es doch so, dass der Zustand der Menschheit, sowohl des Volkes Israel als auch der Menschheit im Allgemeinen, nicht dem entspricht, wie Gott sich das gedacht hat. Im Paradies, da hatten wir vollkommene, perfekte Zustände. Da gab es kein Leid, kein Tod, keine Sünde. Die Menschen, nämlich die ersten Menschen, Adam und Eva, waren heilig. Gott war mit ihnen, Gott wandelte mit ihnen. Dann kam aber der Sündenfall und die Sünde kam auf alle Menschen. Durch einen Menschen, durch Adam, wurden alle Menschen Sünder. Und seitdem sind wir eben getrennt von Gott. Es ist wie eine Wand, wie eine Mauer zwischen Gott und den Menschen. Gott hat aber immer wieder Propheten geschickt, die den Menschen Hoffnung gemacht haben, die gesagt haben, es wird ein Erlöser kommen, es wird ein Befreier kommen. Auf ihn sollt ihr warten, auf ihn sollt ihr hoffen, wenn er denn kommt. Er wird den Satan besiegen, die Sünde besiegen, den Tod besiegen und ein ganz neues Leben schenken und eine ganz wunderbare Ewigkeit für die, die an ihn glauben, auf ihn vertrauen. Und so war die alttestamentliche Zeit eine Zeit des Wartens auf diesen Erlöser. Über diesen Erlöser wurde immer mehr geoffenbart. Zu Josefs Zeiten fehlten noch viele Verheißungen. Es gab aber schon die ersten Verheißungen. Es gab zum Beispiel die Verheißung in 1. Mose Kapitel 3, ja, von dem Erlöser, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und so nahm die Erkenntnis immer mehr zu, ja, die Verheißungen über den Erlöser. Aber es war alles noch vernebelt und die Propheten konnten das noch nicht wirklich erkennen. Sie haben sich danach gesehen, was bedeutet es? Was bedeutet es, dass der Messias leiden müsste? Sie konnten es aber nicht erkennen. Und trotzdem konnte man mit Gott wandeln, wenn man auf ihn vertraut hat und wenn man die Offenbarung angenommen hat, die er bis dahin gegeben hat. Und so wandelte Josef mit Gott, so wandelte Henoch mit Gott, so gab es verschiedene vorbildliche Gläubige, die ja, dem Herrn nachfolgten. Die eigentliche, die wichtige Erlösung, die wirklich Befreiung von den Sünden
sollte aber durch diesen Sohn kommen, durch Immanuel. Durch Jesus kommt Gott zu uns. Von den alttestamentlichen Gläubigen lesen wir auch, dass wenn sie starben, ja, wie bei Josef, bei Jakob, sie wurden zu ihren Vätern versammelt und oft wird sogar noch das Totenreich mit erwähnt. Die Erwartung war nicht, dass sie hochgehen in den Himmel, ja, dem Herrn begegnen im Himmel, sondern sie werden versammelt, ja, ins Totenreich, in den Sheol im Hebräischen oder Hades. Wir haben da vor kurzem auch etwas drüber gehört. Erst der Herr Jesus hat den Weg freigemacht in den Himmel durch sein Erlösungswerk. Das ist Immanuel. Jesus hat uns den Vater gezeigt, er hat uns Gott geoffenbart und er ist gekommen, um mit uns zu sein. Und in der Offenbarung sehen wir dann das Zelt Gottes bei den Menschen, das ewige Jerusalem, wo Gott dann alle Zeit bei den Menschen sein wird. Und die wichtige Botschaft bringt uns Jesus selbst in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Wort, das Jesus dem Nikodemus gibt, der nicht verstehen konnte, wie man von Neuem geboren wird. Der das nicht verstand, obwohl es ja schon im Alten Testament erwähnt wird, er kannte diese Wahrheit nicht. Niemand kann in das Reich Gottes eingehen, der nicht von Neuem geboren wird. Und das Zentrale, auf das wir heute schauen, wir schauen auf das Evangelium, wir schauen auf das Erlösungswerk zurück. Ja, die alttestamentlichen Gläubigen, die wussten teilweise gar nichts davon. Ja, wir wissen natürlich, dass zum Beispiel Jesaja, dem das geoffenbart worden war, da sehr wohl etwas wusste, obwohl er es noch nicht begriff. Ja, deswegen sagt der Petrus, dass sie sich danach sehnten, mehr von dem zu erkennen, ja, von den Leiden des Christus, was das zu bedeuten hat. Aber viele alttestamentliche Gläubige wussten davon gar nichts. Und das heutige Volk Israel im großen Teil, sie wissen davon auch nichts, obwohl sie es wissen könnten. Ja, denn das Wort ist uns ja gegeben. Heute haben wir also weit mehr Offenbarung, als Josef hatte. Wir haben den Reichtum der göttlichen Offenbarung in unseren Händen und können darin studieren und können darauf vertrauen. Und da wird uns eben diese zentrale Botschaft mitgeteilt: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Obwohl diese Welt eine Welt ist, die Gott hasst, die sich von Gott entfernt hat, hat Gott diese Welt geliebt. Wenn ich jetzt euch frage, denkt ihr, ihr habt es verdient, dass Gott euch liebt? Denkt ihr, ihr habt einen Anspruch auf Gottes Liebe? Ja, sozusagen ein Recht darauf. Ja, das ist ähnlich wie verdient, aber dass ihr einfach sagt, es ist ein Grundrecht eines jeden Menschen, dass Gott ihn liebt. Nein. Es ist eben nicht der Fall, weil wir Feinde Gottes sind. Ja, wir haben weder einen Anspruch darauf, noch haben wir es verdient, weil alles, was wir tun, bevor wir zum lebendigen Glauben an den Herrn kommen, alles, was wir tun, ist nicht in Gottes Wille geschehen, ist nicht aus Gott heraus geschehen, ist nicht zu seiner Ehre geschehen, es ist aus uns heraus geschehen. Und das meiste, was der Mensch tut, tut er für sich selbst. Ja, und wenn dann noch Ressourcen übrig sind, dann tut er was für die anderen. Und so sagt Jesus durchaus, dass auch die Ungläubigen die ihrigen lieben, dass auch ungläubige Eltern für ihre Kinder sorgen. Aber das Ganze stellt keinen Verdienst bei Gott dar. Gottes Liebe können wir uns nicht verdienen. Und trotzdem, ja, obwohl Jesus wusste, die Menschen lehnen ihn ab. Er kommt in diese Welt, die ihn ablehnt, die ihn verachten wird, die ihn letztendlich ans Kreuz bringen wird. Ja, liebt Gott diese Welt und hat der Herr Jesus aus lauter Liebe zu uns gehandelt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ist das nicht schön, dass obwohl du ein Feind Gottes bist oder warst, ja, obwohl das der Fall ist, bist du von Gott geliebt. Gottes Liebe bedeutet aber nicht, dass alle einfach in den Himmel kommen. Manche wollen die Liebe so definieren, alle kommen in den Himmel. Das ist nicht der Fall. Sondern es heißt hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und auch der Herr Jesus hat schon am Anfang seines Dienstes den Menschen verkündigt, dass sie Buße tun sollen. Und auch Johannes, der Täufer, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt zum einen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir anerkennen, wir haben gegen Gott gesündigt, wir haben Gott beleidigt, wir haben unser eigenes Leben, unser egoistisches Leben geführt und nicht nach Gottes Ehre gefragt. Dass wir das wirklich anerkennen und wissen, nur einer kann uns retten. Nur einer. Und das ist der Herr Jesus, der sein teures und kostbares Blut für uns vergossen hat. Er hat dich so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Blut für dich zu vergießen. Und immer wieder, wenn man daran denkt, dann sollten wir darüber staunen. Was ist das für eine Liebe? Jemand hat das für uns getan, obwohl wir nicht darum gebeten haben. Wir haben nicht danach gefragt. Die Menschheit hat nicht gesagt, oh komm doch du Erlöser und löse das Sündenproblem. Was hat das Volk Israel zum Beispiel gesagt? Die meisten haben darauf gehofft, dass der Befreier kommt, der Israel zu Macht und Stärke wieder verhilft und als König regiert und die anderen Völker bestraft, die gegen Israel sind. Aber das Sündenproblem, das ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist nicht, wie es Israel geht, sondern das eigentliche Problem eines jeden Menschen ist seine Schuld und Sünde. Und wegen unserer Schuld und Sünde sind wir ja wie mit einem schwarzen Gewand, einem dunklen, sündhaften Gewand bekleidet, mit einem schmutzigen Gewand, das Gott nicht wohlgefällig ist. Und tatsächlich sind wir nicht nur damit bekleidet, sondern genau so ist unser Herz. Und man könnte jetzt meinen, oder habt ihr euch schon mal überlegt und gesagt, ja, ganz so schlimm bin ich ja nicht. Also die Menschheit ist schon böse und Sünde, aber ganz so schlimm, so schwarz, ja, wie das manchmal gemalt wird und dargestellt wird, ist es ja auch nicht. Ja. Eigentlich bin ich ja höflich und freundlich, ja, zu den anderen. Ja, und wenn man so denkt, ist das ein Hinweis darauf, dass man seine eigene Sündhaftigkeit und die Heiligkeit Gottes noch nicht erkannt hat. Wie heilig und perfekt und vollkommen Gott ist und dass wir nicht kompatibel sind mit dieser Heiligkeit. Gott, der keine Finsternis dulden kann, ja, der keine Sünde dulden kann, muss Sünde bestrafen. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Und deswegen war diese Erlösung nötig. War es nötig, dass jemand kommt und an unsere Stelle tritt und unsere Schuld und Sünde auf sich nimmt. Und wenn man das ergriffen hat, wenn man darauf vertraut, wenn man nicht mehr auf sich selbst vertraut oder die Bemühungen oder sagt, ich bin vielleicht ganz okay, wenn man weiß, ich bin ein Sünder und ich habe Gericht und Verdammnis verdient und dann darauf vertraut, dass der Herr Jesus alles Nötige getan hat am Kreuz, dann werden wir gerettet. Wenn wir wirklich erkennen, wir sind Sünder, wenn uns unsere Sünden leid tun und wir zum Herrn Jesus kommen, wie er gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, wenn wir so mit unserer Schuld zu ihm kommen, dann nimmt er uns auf und schenkt uns neues, ewiges Leben. Und der Herr Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Niemand, der das erkannt hat und zu Jesus kommt und nur auf ihn vertraut und nur auf sein Blut und sein Erlösungswerk, wird hinausgestoßen werden. Und dann kann man wirklich sagen, Gott ist für uns. Römer 8, 31 bis 32. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und die Wahrheit, die damit einhergeht, ist, dass Jesus zu uns kommt und in unserem Herzen wohnt und dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass der Vater Wohnung nimmt in uns und dass der dreieinige Gott mit uns ist. Und die Bibel spricht davon, dass im Alten Testament der Heilige Geist nicht beständig innewohnte in den Gläubigen. Er kam immer wieder auf die Gläubigen und stand ihnen bei. Aber wir haben im Neuen Testament die Verheißung des beständigen Innewohnens. Wir haben natürlich damit einhergehend auch die Aufforderung, werdet voll Geistes. Ja, der Heilige Geist ist immer da, aber er kann betrübt werden. Sein Wirken kann so begrenzt werden in unserem Leben. Aber der Heilige Geist wird uns nie mehr verlassen, sagt uns die Schriften. Der Herr Jesus sagt auch, dass er bei uns sein wird bis ans Ende der Weltzeit. Und somit schauen wir im Neuen Testament als neutestamentliche Gläubige zurück auf diese vollkommene Erlösung und haben deswegen den alttestamentlichen Heiligen etwas voraus und sollten uns eigentlich auszeichnen durch Gottesfurcht, durch Liebe zum Herrn, sollten einen vorbildlichen Wandel haben, weil wir all diese Ressourcen, seine Gegenwart bekommen haben. Dass es oft nicht so ist, das wissen wir, das sehen wir auch in den 7-Cent-Schreiben an die Gemeinden. Und wir werden da auch Dinge betrachten im Laufe dieser Predigten, die wir lernen können, auch in diese Richtung. Aber erstmal gilt diese grundsätzliche Wahrheit, Gott ist mit uns und wird weiterhin mit uns sein. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Das ist die Basis, die Grundlage. Die Grundlage, dass er mit uns ist, ist, dass sein Sohn gerichtet wurde für uns an unserer Stelle. Und deswegen ist er mit uns, um Jesu willen, um seines Sohnes willen. Und weil er ihn auch hingegeben hat, das heißt, er, der sogar ihn nicht verschont hat, er hat ihn nicht verschont, er hat uns so seine Liebe bewiesen. Wie sollte er uns, heißt es hier, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und somit wissen wir, das Erbe, das uns erwartet in der Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit. Er wird uns das schenken, weil er hat uns bewiesen, dass er mit uns ist, indem er seinen Sohn hingegeben hat. Er hat uns bewiesen, dass er uns liebt. Also wünschst du, dass Gott mit dir ist, dann komme zu Jesus. Und wenn die Sündenerkenntnis nicht da ist, dann bitte ihn darum, dir deine Schuld aufzuzeigen und aufzudecken, und gebrauche die Mittel, nämlich sein Wort, die Gott gegeben hat, um uns zu überführen. Halte dir den Spiegel vor, ja, der dir aufzeigt, wie sündig du bist und wie heilig Gott ist. Den zweiten Punkt, den wir heute betrachten wollen, ist die Jugend. Wie gesagt, wir betrachten auch den nur kurz und wollen auch da aber drauf zurückkommen, ja, im Laufe dieser Predigten. In der Jugend die Prioritäten richtig setzen. Warum könnte das eine wichtige Lektion sein, die wir von Josef lernen? Ja, weil es bei Josef so war. Ja. Josef hat in seiner Jugend bereits auf Gott vertraut. Wir sehen das zum Beispiel anhand dessen, zum einen die Träume, die Gott ihm geoffenbart hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dem Pharao hat ja Gott auch Träume geoffenbart. Damit einher geht aber, dass er das böse Treiben seiner Brüder vor Jakob brachte. Wir sehen also, dass er da nicht mitmachte und das Gleiche tat, sondern dass er es wirklich brachte vor seinen Vater. Ja, und manche heutzutage sagen, wenn irgendwas Schlechtes über die Brüder gesagt wird zu den Eltern, das ist eine Petze. Ja. Allerdings der Ausdruck, und das werden wir auch noch betrachten, der hier verwendet wird, ist eine sehr böse, schändliche Sache. Ja, das war nicht eine Lappalie, eine Kleinigkeit, die sie gebracht haben, sondern eine sehr schändliche, böse Angelegenheit oder mehrere Angelegenheiten, die er vor den Vater brachte. Also etwas, wo man sogar verpflichtet ist, das zu bringen, wenn man Gott fürchtet. Wenn man auch gefallen hat an den Sünden, dann wird man verleitet, mitzumachen. Wenn man aber die Sünde hasst, dann kann man nicht anders, als für Recht zu sorgen, als für Ordnung zu sorgen. Und das geht eben in dem Fall dadurch, dass man es vor die Eltern bringt. Und so sei euch auch das gesagt. Ja, das Wort Petze kennt ihr auch. Das weiß ich. Ja, und man muss tatsächlich unterscheiden. Es gibt Dinge, da solltet ihr in eurem Alter fähig sein, das selbst unter euch zu regeln. Ja, gewisse Auseinandersetzungen, wo ihr selber so schlau sein solltet, ich entschuldige mich jetzt gleich bei meinem Bruder, ich regel das, ja, ich bringe es nicht gleich vor die Eltern. Ihr wisst, wenn ihr es vor die Eltern bringt,
Manchmal kommt raus, dass beide beteiligt waren und dass beide entsprechend eine Strafe nötig haben. Es gibt solche Dinge, ja, da muss man nicht die Sache vor die Eltern bringen. Aber es gibt schändliche Sünden, es gibt schlimme Dinge, es gibt Sünden, von denen man weiß, sie bringen einen auf die schiefe Bahn. Und das müsst ihr vor die Eltern bringen. Sei es im Bereich der Sexualität, sei es im Bereich Pornografie und verschiedene andere Dinge. Es gibt schändliche Dinge, da ist es keine Lappalie und da ist es ganz wichtig, dass die Eltern das erfahren. Und somit braucht auch ihr Weisheit, um unterscheiden zu können, was ist Petzen und wirklich nicht nötig, was kann man selbst klären, ja? Und was muss ich sagen, so wie Josef. Josef hat das getan und das war gut. Und wir sehen so, dass er die Sünde nicht liebte, sondern dass er Gott liebte. Josef hat also in seiner Jugend bereits auf Gott vertraut. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Ja, man könnte denken, vielleicht wenn man so aufgezogen wird mit dem Evangelium, manche denken sich, ich bin jetzt jung, ja, ich habe meinen Spaß und dann, ja, wenn alles ein bisschen ruhiger wird, wenn ich die Partys hinter mir habe, dann komme ich zum Herrn Jesus. Das ist ein fataler Fehler. Möglicherweise haben die Brüder Josef so gedacht, ja, denn es wurde ja Schändliches zu Recht über sie berichtet. Möglicherweise haben sie so gedacht, haben das alles nicht so ernst genommen, haben sich Zeit gelassen, im Gegensatz zu Josef. Josef, ja, kam in seiner Jugend zum Herrn. Und wir wissen, wenn wir sein Leben betrachten, dass vom Wachstum her, von seinem Glauben her, seine Brüder ihn nie eingeholt haben. Das hing ihnen das ganze Leben lang nach, auch wenn sie selber später natürlich zum einen über diese Bosheit Buße getan haben und sicher gläubig wurden, waren sie nie so vorbildlich wie Josef, war Josef Zeit seines Lebens ihnen voraus, im Wachstum, im Vertrauen, im Glauben auf den Herrn. Und so sehen wir, dass diese Phase der Jugend Auswirkungen haben kann auf das ganze Leben bis ins hohe Alter. Deswegen vertraut jetzt auf den Herrn, vertraut euch jetzt dem Herrn an, folgt ihm nach und zwar konsequent, mit Liebe, mit Dienst für die anderen und für ihn. Wartet nicht, denkt nicht, ihr seid noch zu jung. Ihr wisst nicht, was diese Zeit euch bringt. Ja, diese Jugendzeit, alles was jetzt kommt mit Pubertät und so weiter und so fort, ist eine Zeit, in der viele leider auf die schiefe Bahn geraten, auch viele aus gläubigen Elternhäusern. Und deswegen ist es wichtig, nehmt euch Josef zum Vorbild und nicht seine Brüder. Wir sehen hier auch das Verhältnis. Ja, 1:10 oder 1:11, je nachdem, ob man Benjamin jetzt mitnimmt oder nicht. Einer, ja, von den vielen war treu in seiner Jugend, möglicherweise noch Benjamin, der da noch sehr jung war zu dem Zeitpunkt. Einer war treu. Also, wir sehen hier, dass es kein Selbstläufer ist. Ja? Ich bin aus dem gläubigen Elternhaus, ich werde automatisch dem Herrn treu nachfolgen. Nein, ihr müsst jetzt zum Herrn kommen, jetzt auf sein Evangelium vertrauen und euch jetzt fragen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich ihm gleichgestaltet werden? Wie kann ich ihm jetzt dienen? Und wenn man im Dienst für den Herrn beschäftigt ist, dann gebraucht einen der Herr und dann bewahrt einen der Herr vor vielen Dingen. Damit sage ich nicht, dass man im Alter nicht auch zum Herrn kommen kann. Ich denke, viele, die hier sind, können auch das bezeugen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man jung ist, dass man sagen kann, ich warte so alt wie der oder der Bruder oder die Schwester. Denn es ist ein Unterschied, ob man aus dem gläubigen Elternhaus kommt oder ob man aus der Welt kommt und vom Herrn rausgerufen wird aus der Welt. Das ist ein sehr großer Unterschied. Jeder Mensch hat die Aufforderung, auf das Evangelium zu vertrauen, dann, wenn er es hört. Und ihr hört es von klein auf. Nun, ein wichtiger Punkt ist hier, Entschuldigung, das Wort Gottes. Ich gehe jetzt auf diese Punkte nur kurz ein, aufgrund von der Zeit, und wir schauen dann das nächste Mal uns das nochmal an.
Gebraucht das Wort Gottes, habt Lust am Wort Gottes, wie es hier heißt. Habt Hunger nach Gottes Wort. Ja, seid aufmerksam, wenn wir euch das Wort Gottes lehren und bringen. Denkt nicht, hoffentlich ist es bald rum und ich kann wieder spielen. Sondern habt wirklich Wertschätzung dafür, dass wir versuchen, euch das Wort zu bringen, euch zum Herrn zu führen, euch zum Wachstum im Glauben zu führen. Und das möchte auch Gott, das ist Gott wohlgefällig. Das gilt aber auch für euch alle. Das gilt nicht nur für die, die jung sind, sondern für alle, die ihr hier das Wort Gottes hört. Ja, wie es hier heißt, wie über lauter Reichtümer, ja, so freut er sich über die Zeugnisse Gottes. Dann fürchtet Gott, in Prediger 12, Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und dann die jugendlichen Lüste werden auch thematisiert in der Bibel. 2. Timotheus 2, 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, wir sehen hier diesen fliehenden, diesen rennenden Menschen hier. Ja. Wir sehen hier die jugendlichen Lüste und wie er wegrennt von diesen Lüsten und nachjagt der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden. Denn eins ist ganz wichtig, wenn ihr merkt, die jugendlichen Lüste werden immer mehr und das wird geschehen, kann man einen Fehler machen. Man kann den Fehler machen, dass man sich darauf konzentriert, diese Lüste zu bekämpfen. Am Ende dreht man sich dann sehr stark darum. Wenn man aber rennt, ja, flieht und der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe mit den anderen Gläubigen nachjagt, dann ist man beschäftigt, dann ist man im Dienst des Herrn. Schon im jungen Alter kann man diesen Dingen und soll diesen Dingen nachjagen. Es geht also darum, das eine abzulegen und das andere anzuziehen. Nicht einfach nur ablegen, sondern auch anziehen. Deswegen fragt euch, wie könnt ihr jetzt schon dem Herrn dienen? Wie könnt ihr jetzt schon beschäftigt sein im Dienst für den Herrn? Wie könnt ihr jetzt schon wachsen in der Gerechtigkeit, im Glauben, in Liebe und im Frieden, in all diesen Dingen, die ja den Glauben ausmachen? Und natürlich auch alle anderen, ja, sollen diesen Dingen nachjagen. Ja, wer meint zu stehen, sieht zu, dass er nicht falle. Ja, wir sind aufgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Wir sind aufgefordert, gegen Sünden zu kämpfen, die Sünde zu hassen. Ja, auch im Bereich der Sexualität, wo einfach sehr viel Sünde geschieht und die Gefahr sehr groß ist. Wir sehen das bei Josef. Ja, was hat Josef gemacht, als er festgehalten wurde von der Frau Potiphas? Er ist weggerannt. Er ist wortwörtlich geflohen. Und tatsächlich ist das oft der einzige Weg, um zu entfliehen. Wegrennen, ja. Nicht in die Disco gehen und sagen, ich bete, dass Gott mich bewahrt, ja. Sondern fliehen, ja. Und wenn man in eine Situation kommt, wo man versucht wird, eben vielleicht von einer Person des anderen Geschlechts, fliehen. Nicht sagen, ich kann mich trotzdem noch treffen und so weiter und wir sind Freunde. Nein, fliehen und dem nachjagen mit den anderen Gläubigen der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden. Insgesamt haben wir das Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Wir haben bei Josef Ähnlichkeiten zu Jesus, die wir das nächste Mal betrachten. Ja, Josef war ein Hinweis auf Christus. Gott war auch mit Jesus. Und schließen möchte ich hiermit, dass wir verwandelt werden sollen in das Bild Christi. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, wir werden verwandelt, indem wir uns mit Jesus beschäftigen, indem wir ihn anschauen, seine Werke, sein Wesen in der Schrift, indem wir uns damit beschäftigen und der Heilige Geist wirkt an unserem Herzen und verändert uns und macht uns Jesus ähnlicher. Und danach sollten wir streben, das Wichtigste in unserem Leben sollte nicht sein, ja, was ist der nächste Spaß, den ich in der Welt haben kann, was ist das nächste tolle Konsolenspiel, das ich spielen kann, ja, was ist dieses und jenes. Es gibt viele Dinge, die wir natürlich tun dürfen, aber es geht um die Priorität. Es geht darum, dass wir das Ziel haben, dass ihr das Ziel haben solltet, Jesus ähnlicher zu werden. Und manchmal so, wenn man so mitkriegt, manche Auseinandersetzungen, dann merkt man, dieses Ziel ist komplett nicht vorhanden. Ja. Und Petrus sagt uns, dass wir genau danach streben sollen, Jesus ähnlicher zu werden, ja, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und, ja, und Paulus hier eben auch, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Aber auch Petrus hat da sehr wertvolle Aufforderungen und Informationen. Ja. Und in der Ewigkeit heißt es, oder über die Ewigkeit, 1. Korinther 15, Vers 49, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Hier werden wir nicht vollkommen Christus ähnlich sein, aber wenn unser Leib verwandelt wird, dann werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Das wird eine wunderbare Herrlichkeit, eine wunderbare Ewigkeit sein. Und ist es nicht erstrebenswert, wenn ihr überlegt, ihr seid am Anfang sozusagen eures Lebens. Ja, ihr habt euer ganzes Leben vor euch. Ihr würdet vielleicht sagen, ich habe schon viel hinter mir. Aber ihr habt euer ganzes Leben, einen Großteil des Lebens vor euch, hier auf dieser Erde, wenn nicht vorher der Herr wiederkommt oder sonst etwas passiert, dass das Leben früher beendet wird, das weiß man ja nie. Dann muss man sich die Frage stellen, am Ende eures Lebens, wenn ihr auf euer Leben zurückschaut, was wollt ihr sagen können? Welches Urteil wollt ihr fällen über euer Leben? Wollt ihr über euer Leben sagen, ich war die meiste Zeit in der Welt und habe unnütze Dinge getan, habe leider in jungen Jahren den falschen Weg eingeschlagen? Oder wollt ihr sagen, es war wie bei Josef, in jungen Jahren habe ich auf den Herrn vertraut, habe mir vorgenommen, ihm zu dienen, ihm ähnlich zu werden, so zu sein wie Jesus und habe von ganzem Herzen danach gestrebt. Und auf euer Leben zurückschauen können, nicht mit Zufriedenheit, weil das tut kein Christ. Aber schon mit dem Wissen, bereits in der Jugend habe ich angefangen, dem Herrn zu dienen. Und er hat mich immer wieder gebraucht zu seiner Ehre. Und das ist doch, was sich jeder Mensch wünscht, jeder Gläubige, wünscht sich doch, dass er so auf sein Leben zurückschaut. Das kann auch für uns alle eine Motivation sein, die Prioritäten im Leben ganz neu zu setzen. Und zu überlegen, für was lebe ich? Wofür lebe ich? Was macht einen Großteil meiner Zeit und meines Lebens aus? Und wirklich nochmal ganz neu dem Herrn zu sagen, Herr, ich gebe mich dir hin, ich stelle mich ganz dir zur Verfügung, ich will nur das tun, was deinem Willen entspricht. Bitte hilf mir dabei, führe mich auf deinem Weg.